Schlanker Staat, oh, Entbürokratisierung, ah, Privatisierung, yeah, Flexibilisierung, wow, wumm, zosch. Und wie klingt das hier? Allgemeine Daseinsfürsorge, gähn. Wohlfahrtsstaat, klingt wie ein Opa auf einer Parkbank, fast schon tot. Ist die Idee des Sozialstaates am Sterben? Das frage ich die Journalistin Ines Schwertner. Hallo Frau Schwertner.
Hallo.
Ist er schon am Abnippeln, der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, oder ist er nur am Dahinsiechen?
Ja, ich glaube, am Dahinsiechen ist schon das richtige Bild. Das ist ja genau das, was man eben jetzt gerade in der Pandemie so sieht, dass alles, worauf man sich vielleicht mal früher verlassen hat, dass die Krankenversorgung und dass die Bildung für alle irgendwie, dass sie da ist, merkt man plötzlich so, dass nichts funktioniert und dass nichts so Schritt hält. Also das hatte man auch vorher geahnt, aber mittlerweile merkt man, dass einfach nichts digital funktioniert, dass einfach überall Personal fehlt und die Ausstattung nicht gut ist. Und ich glaube, dass ja bei mittlerweile vielen angekommen ist, dass so der Wohlfahrtsstaat, wie man ihn vielleicht noch so kannte, vor ein paar Jahrzehnten so dahin siechte in den letzten Jahren.
Was meint denn Daseinsfürsorge? Was muss denn aus Ihrer Sicht ein Staat leisten?
Ja, also es geht tatsächlich um die ganz grundsätzlichen Bereiche. Also das auch, wo man jetzt merkt, das sind absolut gesellschaftlich notwendige Arbeiten, wie eben in der Pflege, in der Bildung, aber halt auch in der Verwaltung. Das merken wir jetzt ja auch ganz stark in den Gesundheitsämtern, die jetzt plötzlich so in den Fokus gerückt sind und wo man jetzt erst merkt, was für eine Arbeit die da machen und wer da sitzt, welche Ärztinnen und welche Fachkräfte. Also diese ganze Versorgung der Infrastruktur, auch der grundsätzlichen Versorgung mit Energie und Wasser, also diese Grundversorgung von allem, was Menschen brauchen, von eben Bildung, Gesundheit und Wohnen, Energie und so weiter. Das sind halt die grundlegenden Versorgungsäste, die eigentlich der Staat gewährleisten müsste, beziehungsweise die wir auch so gewohnt waren, muss man jetzt sagen, in einem modernen Wohlfahrtsstaat, in einer Industrienation, dass das auf jeden Fall für alle immer bezahlbar zugänglich ist oder beziehungsweise sogar einfach jetzt also gar nichts kostet im Fall von Bildung zum Beispiel. Und da waren wir in einer ziemlich luxuriösen Position in den 70er, 80er Jahren, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Und das ist jetzt aufgebröckelt. Also da ist nichts mehr klar, weil viel privatisiert wurde, viele Bereiche der Daseinsvorsorge haben sich dem Marktzwang unterworfen und das heißt, dass sie plötzlich Profit abwerfen mussten. Und das ist eben im Fall von zum Beispiel Krankenhäusern, die ja Leben retten sollen und wo es um Menschenleben geht, müssen sie plötzlich nach einzelnen Betten gucken und einsparen, wo sie können. Und das merken wir eben jetzt, dass eigentlich solche Bereiche der Daseinsvorsorge, dass man da gar nicht sparen darf.
Könnte man sagen, das ist ein Bumerang. Also wenn jetzt dieser Sparzwang hat ja dazu geführt, dass die notwendigsten Arbeiten wie Pflege, Erziehung, Gesundheit und Verwaltung, da ist immer der Sparzwang angesetzt worden oder die Gesetze des Marktes sollten da greifen und jetzt ballert's und wumps so richtig zurück, oder?
Genau, also man hat sich dadurch eben vorgestellt, dass der Staat halt, ne, dass das schlanker wird, dass das effektiver sei. Das war so die Ideologie, die herrschende Ideologie seit den 80er, 90er Jahren und das ist in Deutschland genauso wie in anderen Industrienationen auch gewesen, dass man eben angefangen hat, alles zu flexibilisieren und zu versuchen, eben an allen Ecken und Enden das schlanker zu machen. Ja, also es sind reine Unternehmensberatungsfirmen aus dem Boden geschossen, die allein dafür sorgen, dass wiederum andere Unternehmen oder eben auch Krankenhäuser effektiver werden in ihrem Arbeiten, weil man dachte, das sei alles zu bürokratisch, die Verwaltung und ist alles so groß aufgebläht, der Staat und so weiter. Und was aber eben passierte, war jetzt genau das Gegenteil, das, was man halt sieht, dass so die großen Stützen der Gesellschaft da auch mit weggebrochen sind, weil man sich halt auf nichts mehr verlassen kann. Besonders stark ist das sichtbar, nicht nur an der materiellen Ausstattung, das in jedem Fall auch, aber vor allem auch am Personal, also im öffentlichen Dienst fehlen einfach massiv Stellen an allen Ecken und Enden. Ich habe das dann gerade mal nachgeguckt. Es fehlen 330.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Und das ist ja irgendwie, daran sieht man ja, der Verwaltungsapparat, der Staat ist nicht so sehr aufgebläht, sondern eigentlich merken wir das ja auch an allen Ecken und Enden, dass man überall warten muss und dass es länger dauert. Das liegt nicht nur an den sinnbildlichen Faxgeräten, die jetzt immer wieder alle heraufbeschwören als das Symbol der Bürokratisierung und des alten Staates. Das stimmt auch. Aber es fehlt vor allem auch an Leuten, die da arbeiten, schlicht.
Ja, Sie schreiben ja, die Ursache ist ein komplexes Geflecht aus Inkompetenz, mächtigen Wirtschaftsinteressen, einem offenbar relativ unbeweglichen Verwaltungs- und Staatsapparat und natürlich auch das Versagen des Bundeskanzleramtes am föderalen System. Aber das größte Problem, der Kardinalfehler ist, sagen Sie, ist die Aushöhlung dessen, was wir uns als vorsorgenden Staat vorstellen. Das ist dann der Neoliberalismus, wie Sie schreiben, der hat vor 30 Jahren so richtig Fahrt aufgenommen, könnte man das sagen?
Genau. Also ich dachte erst, als ich das in dem Text geschrieben habe oder als man mich gefragt hat, das zu schreiben, dachte ich, okay, das ist ja so ein bisschen billig. Alle hauen immer auf den Neoliberalismus drauf. Was soll das überhaupt bedeuten? Aber ich glaube, das lohnt sich trotzdem immer wieder darauf zu verweisen, dass eben diese Ideologie ab den 90er Jahren auch in Deutschland dafür gesorgt hat, dass tatsächlich der Staat umgebaut wurde. Nicht unbedingt zu diesem Dogma, wie man halt denkt, dass es einfach weniger Staat ist, das auch in Teilen, wenn man an den Personalmangel denkt, aber eben tatsächlich auch einfach, dass gar nicht mehr investiert wurde. Also dass seit 20, 30 Jahren es so einen Rückstau gibt an Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge. Und das heißt, da fehlt einfach auch schlicht das Geld. Und das ist das, was im Neoliberalismus, was man wirklich mit dieser Sparpolitik in Verbindung bringt, die absolut dafür gesorgt hat, dass diese Bereiche ausgetrocknet wurden. Und das in ganz, ganz vielen Ländern. Und das ist eben so eine allumfassende Ideologie, zu der eben auch gehört, das schreibe ich ja auch in dem Artikel, dass man sich so sehr auf die Eigenverantwortung verlässt. Und das hat man auch in der Corona-Krise wieder gesehen, dass die Regierenden, dass die Bundesregierung sehr darauf appelliert hat, jetzt müssen sie persönlich Rücksicht nehmen und auch alle haben es ein Stück weit versucht natürlich. Aber man kam da einfach an seine Grenzen, weil diese Eigenverantwortung gar nicht alles tragen konnte, was in dieser Krise plötzlich auf uns zukam. Und daran merkte man, dass diese Ideologie der Eigenverantwortung total dafür gesorgt hat, dass wir vereinzelt waren, dass wir nicht mehr in der Lage waren, gemeinsam so eine Krise wirklich, wirklich zu wuppen, weil die Apparate nicht mehr richtig funktionierten und weil offensichtlich auch diese Ideologie uns selbst daran gehindert hat, tatsächlich uns vorzustellen, was eigentlich der Staat hätte tun müssen in dieser Pandemie schon zu Beginn. Also viel stärker vorsorgen und eingreifen, Gelder genau in die Bereiche pumpen, die es braucht, und die Versorgung wieder sicherstellen. Das war eigentlich das, was wir gewohnt waren, oder also nicht ich bin dafür noch zu jung, aber was man gewohnheitsmäßig von einem Wohlfahrtsstaat hätte erwarten können, was wir aber seit mindestens 30 Jahren gar nicht mehr so erlebt haben. Und deswegen fehlt uns so ein bisschen die Vorstellungskraft, was hätte ein vorsorgender Staat tun können in der Pandemie.
Da scheint ja das Brainwashing und das Framing ganz gut zu funktionieren, weil diese Eigenverantwortung, mit der Sie sprechen, das ist ja so tief verankert. Ich bin meines Glückes Schmied, ich kann es schaffen, wenn ich mir nur Mühe gebe. Das funktioniert ganz gut mit dem Framing, oder?
Genau, das ist ganz, ganz tief in uns reingewachsen und so sind wir alle jetzt mit aufgewachsen, dass wir selber dafür verantwortlich sind, wenn wir in Arbeitslosigkeit fallen zum Beispiel, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, ob wir Karriere und Kind miteinander vereinbaren können und so weiter, dass es aber oftmals auch die Umstände sind und der gesellschaftliche Kontext, in dem das stattfindet und man nicht selber dafür verantwortlich sein muss, das zu schaffen oder nicht, sondern dass es eben massiv daran liegt, wie gut ist denn Erziehung und Bildung ausgebaut? Gibt es überhaupt die Möglichkeit für Einzelne da drin wieder einen guten Job zu finden und so weiter und so fort? Also wir haben uns wirklich sehr daran gewöhnt, dass wir lange warten müssen bei Ämtern. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass wir halt an allem irgendwie ein bisschen, ja, für alles selbst verantwortlich sind. Und das heißt im Gegensatz nicht, dass man jetzt denkt, der Staat würde alles für die Einzelnen machen oder so, aber halt, dass diese grundlegende Versorgung auf jeden Fall gar nicht hinterfragt wird und dass man nicht so auf sich selbst zurückgeworfen ist, wenn man ein persönliches Schicksal erleidet zum Beispiel.
Der Artikel, von dem Sie sprechen, der heißt Sorge, Staat, Sorge im aktuellen Freitag in der Wochenzeitung, da schreiben Sie zum Wohlfahrtsstaat. Dann sagen ja die einen, wir brauchen mehr Staat, die anderen sagen, um Gottes Willen weniger Staat und Sie sagen, nee, wir brauchen einen anderen Staat. Was meinen Sie denn mit einem anderen Staat? Wie sollte der denn aussehen? Wie sieht denn das Ideal Staatswesen und der Staat ihrer Vorstellung aus?
Ja, also Am liebsten wären mir tatsächlich auch weniger Staat, aber das hat eine andere Bewandtnis. Das kommt eher aus einer sozialistischen Perspektive. Aber tatsächlich, um mal anzufangen, also diese neoliberale Ideologie sagt irgendwie weniger Staat. Aber tatsächlich gibt es ja den Staat noch. Also es ist ein Trugschluss zu meinen, Neoliberalismus bedeutet einfach keinen Staat mehr. Es gibt den Staat noch und natürlich ist er jetzt auch noch funktionsfähig auf eine Art, aber war halt auf sowas wie diese Pandemie überhaupt nicht vorbereitet. Und dann sind alle Rückstände sind jetzt deutlich geworden. Und ich glaube, was man nicht sagen darf, ist, dass es halt mehr Staat gibt im Sinne von, man bläht einfach wieder tatsächlich Apparate unnütz auf. Aber wie ich eben gesagt habe, es müsste erst einmal massiv in die Kommunen investiert werden, die dann die ganze Verwaltung und die Infrastruktur überhaupt wieder modernisieren kann. Also die Schulen, es gibt halt diesen wahnsinnigen Rückstau an Investitionen für die Schulen, für das Gesundheitswesen und so. Also alles, was man sieht, die bröckelnden Brücken waren immer das Sinnbild. Jetzt sind es eigentlich so auseinanderfallende Schulen und zu wenige Bushaltestellen.
Das sind Milliarden, also oder?
Genau, es ist ein Rückstand von Milliarden und das Ganze wird eben sogar noch schlimmer, das war schon vor der Corona-Krise so, dass ja nicht nur diese Bereiche, dass es nicht nur daran fehlt, sondern dass die Gewerkschaften und auch der Bund der Industrie, die jetzt keine irgendwie linken Staatsfanatiker wären oder so, schon vor der Krise gesagt haben, wir brauchen 450 Millionen Euro, um das zu schaffen, was man sozial-ökologische Transformation oder was man sozial-ökologischen Umbau nennen könnte, weil ja die nächste Krise, die Klimakrise, eigentlich noch vor der Tür steht oder eigentlich schon da steht und der Staat überhaupt nicht gerüstet ist, diesen grünen Umbau jetzt tatsächlich zu machen. Aber wer soll es sonst tun? Also man verlässt sich sehr darauf, dass einzelne Unternehmen das schon machen werden, diese grüne Wende schon hinkriegen, so wie man sich darauf verlassen hat. Ja, die Einzelnen werden sich schon die Masken besorgen oder es wird schon irgendwelche Maskenfirmen geben, die das dann halt machen. Aber so funktioniert es nicht. Tatsächlich müssen diese großen Krisen besser geplant werden. Und damit meine ich eben gar nicht so die Planwirtschaft im Staatssozialismus, sondern ich meine aber trotzdem den planenden, vorausschauenden Staat, der in diese lebenswichtigen Bereiche investiert und die ausbaut und sicherstellt, dass tatsächlich die Menschen in der nächsten Krise versorgt sind. Und das ist, glaube ich, überhaupt erstmal die Grundlage, um über irgendwas anderes zu reden. Also ich würde mir, wie gesagt, eigentlich wünschen, dass der Staat das alles nicht machen müsste und dass viel mehr Menschen das selber in die Hand nehmen. Aber so wie wir gerade desaströs leben und sehen, dass fast nichts funktioniert, muss man sagen, dass nur der Staat in der Lage ist, das zu tun, zu investieren und Leute einzustellen in diesen Bereichen der Daseinsvorsorge, damit wir überhaupt von sozialer Absicherung sprechen können.
Sie sprechen ja auch von Verstaatlichung und von Vergesellschaftung. Was ist denn da der Unterschied eigentlich?
Ja, das kann man jetzt sehr schön an einem Beispiel eigentlich klar machen. Gerade in Berlin läuft eine Kampagne, die heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen und bedeutet, dass die größten Wohnkonzerne in Berlin, die über 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden sollen. Also, dass der Staat die wieder zurückkauft. Und das macht eben bei vielen so dieses Schreckgespenst von jetzt wird verstaatlicht, jetzt nimmt sich die Stadt wieder die Wohnung zurück und irgendwie Städtewohnungen sind doch auch nicht viel besser und so weiter. Und die Idee ist aber, der Staat oder die Stadt in dem Fall muss das machen, weil nur sie in der Lage ist, die Wohnung zurückzukaufen und also in ihren Besitz zu überführen. Was man dann aber machen kann, und das ist dann wiederum die Idee der Vergesellschaftung, die im Grundgesetz auch festgeschrieben ist, tatsächlich, dass man dann über verschiedene Rechtsformen, in dem Fall ist das die Anstalt des öffentlichen Rechts, das kennen wir auch über Hörfunk, also Radio und Fernsehen, dass dann diejenigen daran beteiligt sind, an den Entscheidungen über Investitionen, über Bau, über Mietpreise, die selber darin wohnen, also in dem Fall Mieterinnen und Mieter. Das heißt, das Ganze wird vergesellschaftet und es werden diejenigen beteiligt, die damit zu tun haben. Das würde auf Krankenhäuser bezogen, dann natürlich auch die Beschäftigten in den Krankenhäusern, vielleicht sogar die Patienten mit einbeziehen. Also, dass man gemeinsam entscheidet, wie das organisiert sein soll. Und das würde dann halt bedeuten, dass die einzelnen Wohnungen im Fall auf dem Wohnungsmarkt dann auch dieser Anstalt des öffentlichen Rechts gehört. Also nicht mehr einzelnen Unternehmen, aber auch nicht dem Staat. Und das ist eigentlich so eine die Vorstellung von Vergesellschaftung. Dafür muss aber erstmal die Stadt diese Wohnung zurückkaufen. Und das ist der Teil, wo man sagen muss, es muss so eine Phase geben von Verstaatlichung, wo überhaupt der Staat in der Lage ist, tatsächlich diese Dinge wieder zurückzukaufen, die schon verkauft wurden. Teile der Deutschen Bahn oder ne, der Post oder eben der Krankenhäuser. Alles das, was privatisiert wurde, müsste erstmal zurückgekauft werden. Das können nicht einfach normale Bürgerinnen und Bürger machen, das müsste erstmal der Staat machen.
Das heißt, Energie, Landwirtschaft, Wohnen, Stadtplanung, das sind ja alles so neuralgische Punkte. Und Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe, als Sie das Klima angesprochen habe, habe ich Sie ignoriert, weil ich eigentlich keine Lust drauf habe. Und Sie haben geschrieben von der Klimakatastrophe. Mann, das klingt so bedrohlich. Kann man nicht lieber vom Klimawandel sprechen? Das klingt so ein bisschen softer. Das macht mir nicht so eine große Angst.
Ich fürchte, man muss da realistisch sein und auch da dem jetzt ins Auge sehen, also so wie man der dritten Corona-Welle ins Auge sehen muss und nicht wochenlang warten kann, um zu handeln, weil das einfach Tote bedeutet. Genauso ist es bei der Klimakatastrophe, dass eigentlich jeder Tag, und ich gehöre jetzt gar nicht krass der Klimabewegung an, aber ich finde, sie hat recht, wenn sie sagt, dass jeder Tag nichts tun schwere Folgen hat. Also wenn jetzt gerade ein Gletscher schmilzt, wo ein Kipppunkt erreicht wird, der nicht wieder rückgängig zu machen ist. Dieses Eis ist nicht wieder aufzubauen oder irgendwie sonst wie herzustellen. Das wird einfach dazu führen, dass die Meere um mehrere Meter steigen. Und das wird dazu führen, dass zum Beispiel Hamburg ganz unter Wasser steht. Und wir können nicht erst in 5 Jahren anfangen, darüber nachzudenken, wie man jetzt einen Damm baut. Das wäre zu spät, sondern man müsste eben jetzt schon massiv dafür sorgen, dass die Emissionen gesenkt werden. Und wir können das ja tun. Also Deutschland hat ja als eine der Industrienationen, die sehr immer auf ihre Technik setzt und sehr immer darauf setzt, super modern und effizient zu sein, müsste eigentlich den eigenen Energiesektor, den eigenen Verkehrssektor, den Wohnungssektor, könnte das relativ schnell modernisieren und die CO2-Emissionen massiv reduzieren, aber es gibt eben, das haben wir ja schon am Anfang gehabt, Wirtschaftsinteressen, die dagegen stehen. Es gibt auch viele in der Bundesregierung, die eigentlich darauf keine Lust haben und also Lobby machen für den ganzen schädlichen Produktionssektor. Und das ist halt das Problem. Aber wir wären theoretisch absolut in der Lage, grüne Investitionen zu machen in die Zukunft. Das ist überhaupt keine Frage.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen Leuten so geht, die, wenn sie die Frage hören, dass die einfach zu groß ist und dass sie Angst haben, sagen, auch Menno, das kann ich erstens nicht allein schaffen, zweitens machen die da oben ja eh, was sie wollen und überhaupt will ich doch ein gutes Leben haben. Da kann einem doch der Mut verlassen. Wie schaffen Sie es denn, irgendwie trotz allem so fröhlich zu bleiben und zu sagen, ich kämpfe weiter, ich mache einen Podcast, ich mache ein Magazin, über das wir gleich noch reden, dass diese Energie bei Ihnen muss doch irgendwo herkommen. Sind Sie eine Optimistin oder was sind Sie?
Ja, das würde ich eigentlich gar nicht sagen. Also eigentlich würde ich sagen, ist es so ein bestimmter Realitätssinn. Also wir müssen das tun. Und ich glaube halt daran auch, dass die Menschen dazu bereit wären, so wie sie bereit wären oder bereit gewesen wären in der Pandemie und das am Anfang auch waren, ganz vernünftig das durchzustehen und auch eigene Verantwortung zu tragen und auch gemeinsam das zu machen. Und ich glaube, genau so wäre eine Gesellschaft auch in der Lage, andere Krisen zu bewältigen und über sich hinauszuwachsen. Also ich glaube sehr stark daran, dass Einzelne und auch wir als Gemeinschaft das können und auch anders leben wollen. Also dass wir anders wohnen wollen und anders zusammenleben wollen. Und ja, das ist, also ich will nicht sagen, das ist ein fester Glaube. Es ist ja gehört jetzt keiner Religion an oder so, aber ich glaube sehr daran, dass eigentlich dass viele Menschen eigentlich anders leben wollen, als wir das jetzt tun. Und das ist mir eine Orientierung in meiner Politik darin, dass ich will, dass es besser ist für die meisten anderen Menschen. Und deswegen haben wir eben dieses linke und sozialistische Magazin gegründet, weil wir davon ausgehen, dass es eine andere Gesellschaftsform gibt, eine, die nicht unbedingt kapitalistisch ist.
Das Magazin heißt Jacobin oder wie wird das ausgesprochen?
Jacobin.
Ein linkes Magazin.
Kommt aus den USA.
Und jetzt gibt es ja auch eine deutsche Version, schon die 5. Ausgabe mittlerweile, oder?
Ja, genau. Wir haben jetzt die vierte herausgegeben. Wir sind jetzt bei der fünften in Arbeit. Die vierte ging um das, was ich schon eben gesprochen habe, um den Wohnungsmarkt und um die Wohnungsfrage und wie wir halt uns eine soziale Stadt vorstellen könnten. Genau da wurden auch die Fragen von Vergesellschaftung von Wohnraum, wann es das früher schon mal gab in sozialdemokratischen oder sozialistischen Städten und Staaten. Da haben wir genau das mal an einem Bereich, sind wir das mal durchgegangen.
Ich mach's mal noch pathetischer. Eine bessere Welt ist möglich für die vielen, nicht die wenigen. Aber wir brauchen einiges, um sie zu ermöglichen. Ideen, Pläne, Mut und sogar Humor. Das ist die Beschreibung eines Podcasts, eines schönen halb zehn. Also sie machen auch noch Podcasts und das klingt ja noch optimistischer und fröhlicher und scheint auch Spaß zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja das Ziel, dass sowohl das Magazin als auch der Podcast auch so zeigen, dass jetzt die Deutsche Linke nicht nur sehr gut darin ist, Recht zu haben, sondern dass man tatsächlich auch was gewinnen will und dass man dabei Spaß haben kann oder Humor haben kann. Also Jacobin, ich hoffe, also wenn sie oder ihr da mal reinschaut, sieht auch ganz schön aus und man möchte es irgendwie gern lesen und hoffentlich auch den Podcast gern hören, weil wir auch selber Spaß an der Sache haben, weil wir die Sache zwar ernst nehmen, an sich, aber gleichzeitig sagen, wir wollen tatsächlich eine andere Gesellschaft haben und wir sehen, dass es dazu Ansätze gibt und wir versuchen genau diese Ansätze immer prominent zu machen und mit den Menschen zu sprechen, auch die darin aktiv sind, weil man erkennt eben, dass ganz viele eine Veränderung wollen, aber dass sie eben nicht ins rechte Licht gerückt werden zum Beispiel oder dass sie nicht vorkommen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich glaube, dafür braucht es Radiosender, Podcasts oder auch Magazine, die so ein bisschen mehr dieses Leben und diese Alternativen auch mal so zeigen und das auf oder präsentieren können auf eine schöne Art und Weise, die den Menschen auch Spaß macht. Also es sollen auf jeden Fall Leute Lust haben, das Heft zu lesen oder die Sendung zu hören und nicht denken, oh, jetzt werde ich schon wieder von Linken belehrt, wie es eigentlich besser gehen sollte und dass alles doof ist. Also ich glaube, davon haben wir genug, das brauchen wir nicht. Deswegen dieser Ansatz.
Ja, Deutsche Linke und Humor, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Da fallen mir ja die Franzosen ein, die irgendwie, also zumindest wie ich sie erlebt habe, irgendwie leidenschaftlicher kämpfen und das alles leichter daherkommt. Schwer sind die Probleme natürlich auch in Frankreich, vielleicht sogar noch schwerer. Mhm. Frau Schwertner, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Das Jacobin-Magazin kann man bestellen. Ich werde es gleich nochmal verlinken. Und halb zehn Podcast, ich nehme an, die machen halb zehn am Morgen oder etwa am Abend.
Mittlerweile pandemiebedingt meistens abends. Also
echt?
Wir senden immer mittwochs um halb zehn.
Ja. Ich empfehle ja, am Morgen zu senden, das ist besser.
Vielleicht, wir werden das sicherlich nochmal ändern. Das war zumindest mal die Idee, morgens halb zehn in Deutschland, dass man so eine Pause macht von der Arbeit. Das war grundsätzlich meine Idee, aber hat sich jetzt auch verworfen.
Ja, Pause machen von der Arbeit ist sehr gut. Wir machen jetzt nicht eine Pause, wir machen jetzt Schluss. Sie müssen weiterarbeiten. Ich bin auf Sie gestoßen, weil ich im aktuellen Freitag einen Artikel gelesen habe. Sorge, geht es um den Wohlfahrtsstaat, den hat geschrieben Ines Schwertner. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Alles Gute für Sie und behalten Sie Ihren Optimismus.
Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.